Hume vollzieht darüber hinaus auch einen Wechsel der Blickrichtung. Nicht Gott, sondern der Mensch steht im Mittelpunkt seiner Lehre. Humes Ansicht nach ist ein Leben, das sich am Hier und Jetzt orientiert, allen religiösen Lebensformen vorzuziehen. Und weil Hume davon überzeugt ist, dass der Mensch zum Handeln geboren ist, soll seine Philosophie eine Gebrauchsanleitung für das Leben sein. Man müsse nichts weiter tun, als das Verhalten und Denken der Menschen zu beobachten, so Hume. Denn alles, was der Mensch zum Handeln braucht, trägt er bereits in sich. Die Ergebnisse seiner Beobachtungen macht Hume zur Grundlage seiner Philosophie.
Wie besessen schreibt er an seinem Treatise. Doch als es 1737 fertig ist, fängt der Perfektionist an, es immer wieder zu überarbeiten. Er fürchtet, sein Opus könne bei den Lesern Anstoß erregen. Erst 2 Jahre später kann er sich endlich dazu durchringen, die ersten beiden Bände des Treatise zu veröffentlichen. Mit 50 Pfund in der Tasche, einem für damalige Zeiten recht ansehnlichen Honorar, kehrt Hume nach Hause zurück.
Und wartet auf die Dinge, die da kommen sollen. Der 28-Jährige rechnet nämlich stark damit, nun endlich berühmt zu werden.
Weit gefehlt. Sein Erstlingswerk erweist sich als totaler Flop. Niemand nimmt auch nur Notiz von seinem Werk.
Angeblich drang der enttäuschte Philosoph sogar mit gezücktem Schwert in die Büroräume einer Zeitung ein, um den Redakteur zu zwingen, den Treatise einer Kritik zu würdigen.
Und als das nichts half, verfasste Hume selbst anonym eine Rezension seiner Schrift. Doch auch das verschaffte dem Werk nicht die erwünschte Aufmerksamkeit. Noch im 19. Jahrhundert waren von den 1000 Exemplaren der ersten Auflage längst nicht alle verkauft.
Es fiel totgeboren aus der Druckerpresse, ohne auch nur insoweit Beachtung zu finden, dass es wenigstens ein Murren unter den Eiferern hervorrief.
Trotz dieser Schlappe zweifelt Hume nicht daran, zu Höherem berufen zu sein und schreibt unverdrossen weiter. 1741 erscheint sein drittes Werk, die Essays über Moral und Politik. Pressefreiheit, Unabhängigkeit des Parlaments, Vernunft und Religion sind nur einige der Themen, mit denen sich Hume in diesem Band ausführlich beschäftigt.
Das Werk macht Hume schlagartig berühmt. Seine brillante Formulierungskunst, seine logische und zugleich verständlich geschriebene Gedankenführung ruft in der Öffentlichkeit Anerkennung und Begeisterung hervor. Bereits nach wenigen Monaten muss das Buch neu aufgelegt werden.
In seinen moralisch-politischen Essays setzt sich David Hume auch äußerst scharfsinnig mit den Auswüchsen der Religion auseinander.
Religion ist seiner Ansicht nach nur etwas für ängstliche, unsichere Menschen, die sich nicht trauen, ihren eigenen Verstand zu benutzen und Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen. Mit Gebeten und Ritualen versuchen sie, eine unbekannte Gottheit gnädig zu stimmen, was häufig Fanatismus, Aberglaube und Intoleranz zur Folge hat.
Religion macht Menschen zahm und unterwürfig, ist der Obrigkeit angenehm, scheint dem Volk unschädlich zu sein, bis schließlich die Priester, nachdem sie ihre Macht fest begründet haben, durch ihre endlosen Streitereien, Verfolgungen und Religionskriege die Tyrannen und Zerstörer der menschlichen Gesellschaft werden.
Da sie die Macht Einzelner gefährden können, sind selbstständig denkende Menschen in klerikalen Strukturen unerwünscht. Hume sieht deshalb in der Religion auch ein entscheidendes Hindernis für die politische Freiheit.
Alle Fürsten, die despotische Macht anstreben, haben erkannt, wie wichtig es ist, den etablierten Klerus für sich zu gewinnen. Der Klerus seinerseits hat sich offensichtlich mit großer Leichtigkeit den Ansichten solcher Fürsten anschließen können.
Allein der ethische Aspekt ist es, den Hume an der Religiosität zu schätzen weiß.
Als reifer Denker kommt er allerdings zu der Ansicht, dass die Religion eher eine Gefahr für die Moral sei. Da sich der religiöse Mensch fast nur noch auf das eigene Seelenheil konzentriert, werde dem Egoismus Tür und Tor geöffnet.
Wo eine solche Einstellung gefördert wird, gelingt es ihr ohne Schwierigkeit, sich all den allgemeinen Geboten der Liebe und der Wohltätigkeit zu entziehen.
Mit solchen Äußerungen machte sich der Philosoph unter den calvinistisch frommen Schotten keine Freunde. In ihren Augen war der aufklärerische Ketzer eine Gefahr für die Christenheit.
Wen wundert es da, dass ihm in seiner Heimatstadt Edinburgh der Lehrstuhl für Ethik verweigert wurde, auf den er sich beworben hatte? Gegen den klerikalen Widerstand kam nicht einmal der Oberbürgermeister an, der zu Humes Befürwortern gehörte. Die Professur wurde an einen unbedeutenden, wenn nicht gar unfähigen Kopf vergeben. Aber dieser war der Enkel des ehemaligen Rektors der Universität und vor allem Calvinist.
Nachdem Humes akademische Laufbahn auf diese Weise ein vorzeitiges Ende gefunden hat, muss sich der Philosoph weiterhin ohne geregelte Arbeit und vor allem ohne gesichertes Einkommen durchs Leben schlagen. Zunächst beschäftigt ihn ein geisteskranker englischer Marquis als Privatlehrer.